Guten Morgen. Es ist schön, euch zu sehen. Ich glaube, ich sehe ein paar, für mich zumindest, neue Gesichter. Schön, dass ihr da seid, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Und ich möchte euch bitten, heute gnädig mit mir zu sein. Ich glaube, ihr seid es immer. Aber ich glaube, heute brauche ich es ganz besonders. Diejenigen von euch, die den Newsletter, die Info-E-Mails der Gemeinde bekommen oder die auch letzten Sonntag da waren und gesehen haben, dass ich nicht da war, die wissen, dass bei mir gerade relativ viel los ist. Ihr habt mitbekommen, oder ich erzähle es jetzt nochmal für die von euch, die neu sind, dass ich jetzt ein Jahr in dieser Gemeinde Pastor war und dass ich aber in einer Woche gehen werde. Und diejenigen von euch, die das mitbekommen haben, die wissen, dass mir diese letzten Wochen, diese letzten Monate nicht besonders leicht gefallen sind. Ich musste eine Entscheidung treffen. Gott hat mich vor eine Entscheidung gestellt. Ich musste eine Entscheidung treffen. Ich musste für mich hören, wohin geht es. Habe mein Bestes gegeben. Und diese letzten Wochen waren sehr turbulent, weil einfach ganz viel los war. Bei mir persönlich, privat, beruflich, ganz, ganz viel. Aber auch emotional etwas turbulent. Denn nur weil man eine Entscheidung getroffen hat, heißt es nicht, dass es auch leicht ist, das dann umzusetzen. Und es ist jetzt heute tatsächlich so, dass es meine letzte Predigt als Pastorin hier in der Gemeinde ist. Und ich habe mich wirklich gefragt, ja, Alan, du hast es vorhin schon gesagt, ich habe mit Gott echt diskutiert. Ich habe irgendwie überlegt, okay, vielleicht frage ich einfach Matthias, ob er für mich einspringt, weil er bleibt da, ihm muss es leicht fallen. er ist sowieso nicht so emotional wie ich, also irgendwie muss es gehen. Ja, es ist. Nee, das ist doch gut. Ist nicht jeder so nah am Wasser gebaut wie ich. Muss auch nicht sein. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe Matthias nicht gefragt und ich habe stattdessen Gott gefragt. Ich habe versucht, ruhig zu werden und habe versucht, Gott zu fragen, was willst du uns heute sagen, was möchtest du heute mit uns teilen? Und ich habe gemerkt, wie er mich aufgefordert hat, einfach ganz ehrlich vor euch zu sein. Und ich glaube, im letzten Jahr habt ihr alle, die ihr mich nun schon länger kennt, gemerkt, dass ich das sowieso bin. Ich bin ein sehr offener Mensch. Mir ist es sehr wichtig, authentisch zu sein, transparent zu sein. Und ich glaube, es gab keine Predigt in diesem letzten Jahr, wo ich nicht irgendwie was von mir persönlich erzählt habe oder wo ich irgendwas versteckt hätte, was bei mir gerade persönlich passiert oder so. Oder was ich mit Gott schon erlebt habe. Und genau darüber möchte ich heute auch wieder mit euch sprechen. Ich möchte euch einladen, mit mir neu zu staunen über Jesus. Denn in manchen Zeiten ist das das Einzige, was hält. In manchen Zeiten braucht man keine klugen Bibelworte. In manchen Zeiten braucht man keine extravagante Auslegung, die man vielleicht im Theologiestudium von 8 Jahren gelernt hat. In manchen Zeiten braucht man keine große Prophetie, sondern in manchen Zeiten braucht man einfach nur Jesus. Einfach nur so, wie er ist. Und gerade in dieser Zeit, auf die wir jetzt zugehen, heute ist Ewigkeitssonntag. Manche sagen Totensonntag, ich finde Ewigkeitssonntag schöner. Und ab morgen dürfen wir Weihnachtsdeko aufstellen, wir dürfen Weihnachtslieder singen. Ich habe vorhin gehört, heute offiziell noch nicht. Manche machen es vielleicht inoffiziell schon, weiß ich nicht. Ich möchte trotzdem den Schritt wagen und mit euch über Weihnachten staunen. Und ich hoffe, das ist okay für euch. Aber Gott hat meinen Blick auf eine Bibelstelle gelenkt, die ihr alle garantiert sehr, sehr gut kennt. Und ich möchte euch aber in ein paar Gedanken mit hineinnehmen, die Gott mir dazu für heute gegeben hat. Manchmal sind wir in dieser Welt und wir müssen warten. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als ich vor 10 Jahren zum Glauben gekommen bin. Da habe ich so gebrannt für Jesus. Er hat mein ganzes Leben von jetzt auf gleich verändert, auch wenn manches ein bisschen gebraucht hat, um in Gang zu kommen. Und trotzdem wusste ich, da passiert was Großes, da wartet was Großes. Aber es hat lange gedauert, bis ich gesehen habe, dass es Wirklichkeit wird. Es hat lange gedauert, bis ich mein erstes Wunder erlebt habe. Es hat lange gedauert, bis ich Befreiung erlebt habe. Es hat lange gedauert, bis ich in meine Berufung reingefunden habe. Manche Dinge brauchen lange in dieser Welt. Das ist etwas, was Gott uns zumutet. Das heißt aber nicht, dass das, was Gott gesprochen hat, an Kraft verliert. Sondern manchmal müssen wir einfach warten. Manchmal müssen wir ausharren. Und das ist tatsächlich etwas, worum es am Weihnachtsfest ganz besonders geht. Und da möchte ich heute mit euch drüber nachdenken. Ich habe also dieses Thema für heute auf dem Herzen gehabt, die Verheißungen Gottes und das Warten in der Welt oder auch das Warten der Welt. Aber dazu später noch mehr. Die Verheißung Gottes und das Warten in dieser Welt. Gott hat meine Augen gelenkt auf einen besonderen Bericht. Ein Bericht, den wir jedes Jahr 20.000 Mal lesen, wenn wir schon länger Christen sind, auch wenn wir einfach nur dieser Tradition groß geworden sind. Aber ein Bericht, der eigentlich an Größe kaum zu überschätzen ist. Und deswegen möchte ich euch einladen, mit mir einzutauchen in eine tiefschwarze Nacht. Wir begleiten drei Männer, deren Namen wir nicht mal kennen, aber drei Männer, die warten. Drei Männer, die Gott eigentlich gar nicht kennen, die aber aufgewachsen sind in einer bestimmten Kultur, einer Kultur, in der man weiß, dass es mehr gibt als das, was das Auge sieht. Einer Kultur, in der einem beigebracht wurde, auf die Zeichen der Natur zu hören. Eine Kultur, die, auch wenn sie den einen wahren Gott noch nicht kennt, trotzdem weiß, dass diese Welt in Finsternis liegt. Dass diese Welt zerbrochen ist. Bestimmt ist von Sünde, von Schuld. Denn du musst Gott nicht kennen, um zu wissen, dass du etwas falsch machst. Du musst Gott nicht kennen, um zu wissen, dass du jemandem wehtust oder dass du selbst zerrissen bist und in Trauer manchmal zergehst. Du musst Gott nicht kennen, um den Tod zu erleben, um Krankheit zu erleben und darunter zu leiden. Und so geht es auch diesen drei Männern, die in einer gottfernen Kultur aufgewachsen sind, gelehrt wurden, zu Weisen herangezogen wurden, bedeutende Männer in ihrer Stadt sind. Und diese Männer warten. Denn sie wissen, das ist nicht alles. Selbst in ihren Herzen liegt die Sehnsucht nach mehr, so wie überall in einer Welt, die im Finstern liegt. Und eines Tages sehen diese Männer, dass eine Prophetie eines anderen Landes, eines anderen Volkes namens Israel Wahrheit wird. Denn wie jede Nacht schauen sie in die Sterne und sie sehen mit einem Mal eine bedeutende Sternkonstellation aufleuchten. Etwas, was wir als Christen eigentlich nicht so besonders gut finden. Es gibt Astrologie und so weiter, etwas, was vielleicht nicht so ganz koscher ist. Und trotzdem wirkt Gott in diesem Moment auch dadurch. Und sie sehen, sie schauen in die Sterne und sie sehen, dass da etwas passiert, was nicht normal ist. Etwas, was irgendwie ihr Herz in Brand setzt, was ihren Verstand übersteigt. Alles, was sie bis dahin gesehen haben. Und diese finstere Nacht wird plötzlich erhellt. Und sie erinnern sich an Prophetien, die sie von diesem Volk Israel gehört haben. Und sie machen sich auf den Weg. Denn vielleicht ist es soweit, dass der Gott dieses Volkes stärker ist als die vermeintlichen Götter ihres Volkes. Und dass etwas passiert, was diese Welt endlich herausholt aus ihrer Finsternis. Matthäus, ein jüdischer Evangelist, der erzählt uns in Kapitel 2 in den ersten Versen: Jesus wurde in der Stadt Bethlehem in Judäa während der Herrschaft von König Herodes geboren. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Und sie fragten überall: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Könnt ihr euch hineinversetzen in diese Männer? Diese Männer, die etwas vernommen haben. Etwas, was für sie vollkommen neu war. Denn das ist nicht mal ihr Gott, der da gerade angefangen hat, durch die Schöpfung zu ihnen zu sprechen. Und die trotzdem sagen, da passiert etwas, was meinen Verstand übersteigt und ich muss folgen. Ich weiß nicht, wie deine eigene Geschichte mit Gott ist. Vielleicht hast du eine ähnliche Situation mal gehabt. Vielleicht bist du sogar zum Glauben gekommen. Bei mir war es damals tatsächlich so. Mein Vater hat mich gefragt, möchtest du mit mir in den Urlaub fliegen? Und wir können nach Rom oder wir können nach Israel. Wir können auch ganz woanders hin. Und ich habe gemerkt, nein, ich muss nach Israel. Ich wusste nicht, warum. Ich wusste nicht, was passieren würde. Aber da hat Jesus auf mich gewartet. Und er hat meine Nacht zerrissen damals. Hast du also vielleicht schon mal etwas in deinem Leben erlebt, wo Gott gesprochen hat auf eine für dich ganz neue Art und Weise und du gemerkt hast, du musst folgen, du musst gehen? Dieser Stern, den diese Männer da gesehen haben, war lange angekündigt. Ein Stern, der eigentlich die Verheißung Israels verkörpert, die Verheißung des gesamten Alten Testaments. Und ich habe mich gefragt, als ich diesen Text gerade heute früh nochmal als Vorbereitung gelesen habe und versucht habe, mich selber in diese Situation nochmal hineinzudenken, hineinzufühlen, wie es diesen drei Männern wohl ging, diesen Männern, die Gott noch nicht kannten und die trotzdem merkten, da passiert etwas, was diese Welt irgendwie erschüttern wird. Wie ging es ihnen wohl? Ich habe versucht, mich hineinzufühlen, was es mit ihrem Herzen gemacht hat und habe mich gefragt, wer hat das eigentlich noch wahrgenommen? Und warum waren es drei Nichtjuden, die diesen Stern gesehen haben und die losgezogen sind? Warum waren es keine Juden, die mal eben zu König Herodes gegangen sind, sich vielleicht doch getraut haben, obwohl er als sehr brutaler und willkürlicher König bekannt war, die vielleicht trotzdem ihren Schatten übersprungen haben und gefragt haben, was passiert hier? Denn wisst ihr, Sterne, auch wenn Sterndeutung in Israel keine Rolle spielen durfte, so spielten Sterne doch eine große Rolle im Alten Testament und für das Volk Gottes. Nicht nur deshalb, weil Gott die Sterne geschaffen hat, sondern auch, weil er sie als ein Bild benutzt hat. Ein Bild für einen Bund, der für immer bestehen wird. Ein Bund, durch den die gesamte Welt gerettet werden soll. Ihr alle denkt jetzt vielleicht Abraham. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen besonderen Mann, eigentlich ein ganz normaler Mann, aber ein Mann, der irgendwie so nach dem Herzen Gottes gestaltet war, der so nach dem Herzen Gottes gehandelt und gedacht hat und für sein Bestes gegeben hat und den Gott deshalb herausgerufen hat, aus seiner Familie herausgerufen hat, auch aus seinem Volk. Auch er war ja noch kein Jude. Es gab das jüdische Volk damals noch gar nicht. Auch er kam aus einem Land, das den einen wahren Gott noch gar nicht kannte. Aber Gott hat diesen Mann herausgerufen aus seinem ihm bekannten Umfeld, aus einem Umfeld, das andere Götter, das Götzen, teilweise sogar Dämonen anbetete, hat ihn herausgerufen, hat zu ihm gesprochen und hat gesagt, durch dich sollen gesegnet werden alle Nationen. Durch dich will ich etwas Neues anfangen. Durch dich soll etwas in diese Welt hineinkommen, was es vorher noch nie gegeben hat und was die Grundlage sein wird für etwas, was retten wird. Nicht er als Mensch, aber Gott durch ihn wollte diese Grundlage legen. Aber dieses Versprechen in Genesis 12, das ihr alle wahrscheinlich kennt, das war nicht alles. Da hat Gott ihn rausgerufen. Aber er hat immer wieder über die Jahre zu ihm gesprochen und er hat gesagt, wie dieser Segen sich äußern wird. In Genesis 15 lesen wir, der Herr sprach in einer Vision zu Abraham, hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Doch Abraham entgegnete und er spricht damit im Grunde auf das Versprechen, die Verheißung an, die Gott ihm gegeben hat, nämlich dass aus ihm Nachkommen hervorkommen sollen. Und ihr wisst, Abraham hatte keine Kinder und er war schon ziemlich alt. Also stellt sich diese Frage, wie soll das gehen? Wie Gott soll das klappen? Du sagst mir hier, dass etwas passieren wird, aber ich kann es nicht sehen. Mein Körper ist nicht mehr in der Lage. Die ganzen Umstände sprechen nicht dafür. Wie also willst du das, was du gerade gesagt hast, Wirklichkeit werden lassen? Abraham stellt Gott nicht in Frage, aber er fragt. Er äußert seine Zweifel. Er äußert, dass er nicht weiß, wie das Wirklichkeit werden könnte. O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich doch kinderlos bin? du hast mir keine Kinder geschenkt. Du hast dafür gesorgt, dass meine Frau keine Kinder empfangen konnte. Und deshalb wird mich mein Verwalter beerben. Aber da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Und der Herr führte Abraham nach draußen. Und er sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Und dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Gott hat Abraham ein Versprechen gegeben. Und Abraham hat gezweifelt. Er hat gesagt, ich bin in dieser Welt, die dich nicht kennt. Ich bin in einer Situation meines Lebens, wo es nicht danach aussieht, dass das, was du gesagt hast, Wirklichkeit werden kann. Ich zweifle nicht daran, dass es dich gibt, aber ich zweifle an deinem Versprechen, das du mir gegeben hast. Wie soll es gehen? Wie soll es in diesen Umständen gehen? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Ich sage euch ganz ehrlich, dass ich über die letzten 10 Jahre, in denen ich jetzt Christ war, mich das häufig gefragt habe. Immer gab es irgendwas. Das ist nun mal so in dieser Welt, in der wir leben. Eine Welt, die noch zerrissen, die noch gefallen ist, die gerade noch in der Wiederherstellung begriffen ist. Gottes Königreich ist schon da, aber es ist noch nicht vollendet. Und immer wieder, obwohl ich nicht daran gezweifelt habe, dass ich gerettet war, obwohl ich nicht daran gezweifelt habe, dass es Gott gibt, trotzdem habe ich immer wieder in Frage gestellt, wie soll das gehen, was du mir damals gezeigt hast? Ich habe gehört, dass ich dein Wort verkündigen soll, aber wie soll es gehen, wenn ich vor anderen nicht reden kann? Ich habe gehört, dass ich schreiben soll, aber wie soll es gehen, wenn ich die Worte nicht finde? Ich habe gefühlt, dass ich lehren soll, dass ich vielleicht sogar irgendwann meine Doktorarbeit schreiben soll, aber wie soll das gehen, wenn du mich von der staatlichen Uni runterrufst an eine private Hochschule und die in Deutschland einfach keine Chance hat? Es hat Jahre gedauert, bei jedem einzelnen Punkt, den Gott mir gegeben hat, bis ich gesehen habe, dass es Wirklichkeit wurde. Und bei manchem habe ich jetzt gerade immer noch nur kleine Häppchen bekommen, kleine Aussichten. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es klappen soll bei manchem. Aber Gott hat es gesprochen. Wie gehen wir also damit um, wenn wir hören, dass Gott etwas sagt, wir aber noch nicht sehen können, wie es wirklich umgesetzt wird und wie es Wirklichkeit werden kann? Was ich an diesem Moment so fantastisch finde, ist, dass Gott Abraham ein Bild gibt. Ein Bild, an dem er sich festhalten kann. Ein Bild, das immer präsent ist. Und zwar sagt er, ich finde das so persönlich, Gott führt ihn hinaus. Er sagt nicht, geh mal raus, sondern Gott führt ihn. Es ist wie, als wenn er ihn an die Hand nimmt und sagt, es ist okay, vertrau mir. Nimm meine Hand, ich zeig dir etwas. Vielleicht sagt Gott das in diesem Moment sogar auch zu dir. Gott zieht ihn, er führt ihn also heraus und er sagt, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Genauso zahlreich werden deine Nachkommen, obwohl du es gerade noch nicht sehen kannst. Das Krasse an diesem Moment ist nicht nur die Unzählbarkeit der Sterne. Ich glaube, hier oben in Clausthal geht das sogar ganz gut, oder? Wenn man nachts rausgeht und man einen klaren Himmel hat. Ich glaube, hier oben ist es relativ dunkel und man kann sehr viele Sterne sehen. Also vielleicht wollt ihr das sogar irgendwann mal machen. Momentan wird es ja schon sehr früh dunkel. Also geht doch einfach mal raus und versucht, die Sterne zu zählen und einfach darüber zu staunen. Aber das Besondere ist nicht nur, dass man so diese Sterne gar nicht zählen kann, weil es so unzählig viele sind. Sondern das Krasse ist, dass Gott sich auf etwas bezieht, was er selber geschaffen hat. Er sagt ihm eigentlich, ich bin der Gott, der all das gemacht hat, der all das geschaffen hat, was du siehst. Und darauf kannst du vertrauen. Wenn ich in der Lage war, das zu schaffen, wenn ich in der Lage war, unzählige Sterne ins Leben zu rufen, einfach nur mit meinem Wort, wenn ich, wie in der Bibel, wie an verschiedenen Stellen lesen, alle beim Namen genannt habe, wenn ich ihre Namen kenne, wenn ich bei jedem Einzelnen weiß, wo ich ihn hingesetzt habe und warum, dann kannst du auch darauf vertrauen, dass ich machtvoll genug bin, das in deinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen, was ich gesprochen habe. Wir lesen, und das möchte ich euch kurz nochmal einfach mitgeben, dass ihr euch mit hineinfühlen könnt, im Schöpfungsbericht, im ersten Kapitel. Und Gott sprach, am Himmel sollen Lichter entstehen, um den Tag von der Nacht zu unterscheiden. Sie sollen Zeichen sein, anhand derer die Jahreszeiten, die Tage und die Jahre bestimmt werden. Diese Lichter am Himmel sollen auf die Erde scheinen. Und so geschah es. Gott schuf zwei große Lichter, das größere Licht für den Tag und das kleinere für die Nacht. Und Gott schuf auch die Sterne. Und er setzte diese Lichter an den Himmel, damit sie die Erde erhellten, Tag und Nacht bestimmten und das Licht von der Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der vierte Tag. Wir lesen hier, dass Gott also ihm dieses Bild gibt. Komm mit mir zurück an den Anfang. Ich lade dich ein, dich mit mir zurückzuversetzen in diesen Moment, wo ich alles ins Sein rief, sogar das, was dein Verstand komplett übersteigt. Und du darfst dort mit mir sein. Und so, wie du mich dort wahrnimmst, so bin ich immer noch. Und wenn ich das gesprochen habe und es wurde und es gut war, dann wird auch das werden, was ich jetzt spreche, und es wird gut sein. Auch wenn es gerade noch Nacht ist. Auch wenn du es gerade vielleicht noch nicht sehen kannst. Das Fantastische an Gott ist, dass er es meist nicht bei einem einzigen Spruch belässt, an dem du dich irgendwie festhalten musst. Sondern Gott ist persönlich und er wird immer wieder Verheißung in dein Leben hineinsprechen. Er wird dir immer wieder zeigen, wohin die Richtung geht, wohin der Weg geht. Er wird immer wieder dabei sein, um dich zu ermutigen und zu bestätigen und dir den Weg zu weisen. Und genauso macht er es auch mit Abraham. Wir lesen Kapitel 22, als Gott ihn herausfordert, seinen einzigen Sohn, als er dann endlich gekommen ist, Isaak, den Sohn der Verheißung, sein größter Schatz sozusagen, das, worauf er so viele Jahrzehnte gewartet hat. Worauf er so viele Jahre gewartet hat, nachdem die erste Verheißung Gottes kam. Jahre später, ich glaube 10 Jahre später erst oder sogar noch länger, kam es dann zur Wirklichkeit oder wurde es Wirklichkeit und Isaak kam. Und dann sagt Gott, und jetzt opfere ihn für mich. Bist du bereit, das, was ich dir gegeben habe, wieder herzugeben? Wir wissen, dass das eigentlich ein Bild dafür ist und dass Gott hier ein Stück weit austestet. Abraham, bist du genauso ein Vater wie ich? Bist du bereit, deinen einzigen Sohn, das Kostbarste, was du hast, zu geben für unsere Beziehung? Genauso wie Gott eines Tages seinen Sohn geben wird für die Menschen, die er liebt. So fragt er Abraham, bist du bereit, das, was dir am wichtigsten ist, für mich zu geben? Und Abraham sagt ja. Und wir wissen, dass Gott ihn aufhält. Ihr könnt es nochmal nachlesen, Kapitel 22. Und direkt danach erneuert Gott sein Versprechen und er sagt, ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, oh mein Gott, ich schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen. Ich werde dir viele Nachkommen schenken und sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Du bist dran geblieben. Selbst als du gezweifelt hast, bist du treu geblieben. Du hast dich nicht abgewandt, du bist gestolpert, aber du hast an mir festgehalten. Denn selbst wenn wir Fehler machen, wenn wir manchmal versuchen, Verheißungen selbst irgendwie zu pushen, damit es schneller geht und sie Wirklichkeit werden, trotzdem kennt Gott unser Herz. Selbst wenn wir uns nach einem Fehler, den wir gemacht haben, nach einem Schwachpunkt, einer Schwäche, wo wir gefallen sind, verurteilen wollen, trotzdem weiß Gott, wie dein Herz ist und wie sehr du ihn liebst. Das Wunderbare an diesem Text, genauso wie an dem in Kapitel 15, den ich gerade schon vorgelesen habe, ist, dass Gott hier das Bild von den Sternen, die für die wunderbare Verheißung und diese Nachkommenschaft, die noch in der Zukunft irgendwann entstehen wird, also das, diesen Segen, den Gott irgendwann ausgießen wird, dafür sind die Sterne das Bild. Aber er verbindet es hier, genauso wie davor, mit einem Wort, das unfassbar wichtig ist. Nachkommen. Im Hebräischen steht hier das Wort Sarah. Und ich weiß nicht, ob es hier neben Matthias irgendwie noch jemanden gibt, der Hebräisch kann. Ich glaube, manche von euch interessieren sich dafür, was im Urtext steht. Aber dieses Wort ist ein ganz besonderes. Es heißt nicht einfach Kinder, es heißt auch nicht Söhne. Es heißt nicht Volk, es heißt nicht eine große Menge. Sondern Nachkommen sind natürlich das, was direkt aus einem hervorkommt, das, was Gott in einen hineingelegt hat und was durch seinen Segen auch hervorkommt. Aber diese Nachkommen sind nicht irgendwelche Nachkommen, sondern es sind die, die direkt in der Segenslinie stehen, die Gott bei Adam und Eva begonnen hat. Denn wisst ihr, obwohl durch Adam und Eva die Welt damals gefallen ist, hat Gott gesagt, durch dich, Eva, wird ein Nachkomme hervorkommen, der den Schädel der Schlange eines Tages zertreten wird. Das ist etwas, worauf sich die Offenbarung am Ende auch bezieht. Und die ankündigt, dieser Nachfahre kommt, dieser Nachkomme, wird diese ganze Welt aus der Finsternis herausreißen und ihr Licht sein. Und genauso wie am Anfang in Genesis 1, das habe ich glaube ich nicht mitgebracht, nein, aber wie in Kapitel 3, als die Welt fällt durch Adam und Eva und Gott dieses Versprechen gibt, diesen Samen der Hoffnung sozusagen, aus dir Eva wird dieser Sarah hervorkommen. Genauso sagt er hier Abraham, dieser Sarah wird nun durch dich hervorkommen. Du führst diese Segens, diese Hoffnungslinie weiter. Und eines Tages werden deine Nachkommen wie die Sterne am Himmel sein. Ein Versprechen, das also an Bedeutung kaum zu überschätzen ist. Ein Versprechen, das nicht nur Abrahams Verstand übersteigt, sondern auch unseren, wenn wir darüber nachdenken. Und trotzdem wird es danach erstmal still. Über eine lange, lange Zeit. Es kommt die große Pause. Gott hat gesprochen, aber das, was Abraham gesehen hat, braucht eine lange Zeit, um Wirklichkeit zu werden. Das, was Gott angesprochen, was er angedeutet, was er ausgesprochen hat über ihm, das braucht lange, um Wirklichkeit zu werden. Und es kommt nun, nach Abraham kommt die große Geschichte Israels, des jüdischen Volkes, die wir alle kennen. Aus Abraham kommt Isaak hervor, es kommt Jakob, es kommen die 12 Stämme. Die 12 Stämme gehen nach Ägypten, sie werden zahlreicher, aber sie werden unterdrückt. Gott befreit sie, führt sie heraus, führt sie in das Land, schließt den Bund mit ihnen, führt sie in das verheißene Land und baut dort sein Reich mit ihnen auf, aber sie fallen. Und es kommt diese lange, diese Jahrtausende währende Geschichte, wo Gott sein Volk, die Menschen nicht loslässt, wo aber immer noch nicht das Wirklichkeit wird, was gesehen wurde, was am Anfang ausgesprochen wurde. Es kommt diese Geschichte, in der es zwar Wachstum gibt, aber auch Zerbruch und Verlust. Es kommt diese Geschichte, wo zwar Segen erlebt und gefühlt wird, aber auch Tod. Es kommt diese lange Geschichte, wo der Bund zwar besteht, aber Sünde trotzdem noch herrscht. Und immer im Hintergrund diese große Verheißung, die Gott Adam und Eva gegeben hat, die er Abraham gegeben hat, die das Fundament des Volkes eigentlich ist. Aber ihre wirkliche Erfüllung steht immer noch aus. Und ich wundere mich nicht, dass das Volk an vielen Stellen fragt, warum? Wo bleibt es denn? Können wir dem glauben, wenn du es vor einer so langen Zeit versprochen hast und wir es immer noch nicht sehen? Wenn wir zwar immer wieder unterrichtet werden, daran festzuhalten, von Generation zu Generation, jedes Jahr feiern wir die Feste, um uns daran zu erinnern, jeden Tag haben wir die Tieropfer, um in dem Bund mit dir bleiben zu können, wir stehen auf dem Fundament, das du gelegt hast, und trotzdem sehen wir immer noch nicht das, was du versprochen hast. Die Welt um uns herum zerfällt, andere Götter werden angebetet, Menschen werden geopfert, wir sehen, was passiert, und es ist so schwer, an dem festzuhalten und nicht abzurutschen. Es ist so schwer, an dem Versprechen festzuhalten, darin zu bleiben, in dem zu bleiben, was du für mich geebnet hast und wo du mich eigentlich hingerufen hast, wenn alles um mich herum sich anders verhält. Es ist so schwer, manchmal Licht zu sein, wenn die Nacht so dunkel ist. Es ist schwer, manchmal rein zu bleiben, wenn alles drumherum eigentlich etwas anderes ist und einen dazu einlädt, mitzumachen. Es ist so schwer, an dem einen wahren Gott festzuhalten, von dem ich aber keine Figur, kein Bildnis habe, wenn es da doch Götzen gibt, die mit Orgien gefeiert werden. All diese Zweifel, all diese Stolperfallen erlebt Israel. Auf der einen Seite immer die Verheißung, auf der anderen Seite immer wieder die Versuchung, das Fragen, die Zweifel. Wo bleibt es, Gott? Was machen wir also, wenn wir warten müssen? Was machen wir, wenn wir vertrauen müssen, blind vertrauen manchmal, anstatt doch auf das zu vertrauen, was wir sehen, was unsere Augen wahrnehmen, unsere menschlichen Augen? Was machen wir, wenn alles, was wir sehen, manchmal Dürre ist, Sturm ist, Finsternis ist und wir aber im Hinterkopf, in unseren Hintergedanken immer noch die Verheißung widerhallen hören? Wie warten wir? Wofür entscheiden wir uns? Wie leben wir? In dieser Welt müssen wir oft warten. Wir lesen das überall in der Bibel. Immer wieder gibt es diese Zeiten des Wartens. Immer wieder lesen wir davon, dass das jüdische Volk wartet. Über Jahrhunderte, über Jahrtausende wartet das Volk. Und trotzdem, obwohl es diese schwierigen Zeiten hat, hält es daran fest. Von Generation zu Generation, immer wieder rafft es sich auf, immer wieder. Es erinnert sich auch tausende Jahre später noch an Abraham. Denn ihr alle wisst, dass es sich sogar auf Abraham zurückführt. Wir lesen überall in der Bibel, noch heute sagen die Juden noch, wir sind die Kinder Abrahams. Immer wieder wird sich darauf zurückbezogen. Es ist die Grundlage für den jüdischen Glauben. Und selbst als in der Geschichte die Verbindung zu Gott immer wieder zu bröckeln scheint, als die Propheten mit einem Mal ausbleiben nach Maleachi, als Eroberer kommen, ein Eroberer, ein fremdes Volk nach dem anderen, selbst als Rom Einzug hält im Volk und die Juden unterdrückt werden und es gefühlt noch dunkler wird. Selbst dann halten sie noch an dieser Grundlage fest, die Gott gelegt hat. Und tatsächlich wartet sogar die ganze Welt mit ihnen. Paulus selbst schreibt es in Römer Kapitel 8, einige Verse vor der Stelle, die du vorgelesen hast. Die ganze Welt harrt darauf, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart. Die ganze Welt ist noch unterworfen, sie ist in Ketten gelegt, aber sie wartet. Denn sie weiß, dass etwas Großes kommt. Wie warten wir? Was ich an der Bibel so wunderbar finde, und das sage ich bei jeder Predigt, glaube ich, wieder, ist, dass sie so ehrlich ist. Denn an keiner Stelle in diesem dicken Buch lesen wir, dass Menschen perfekt wären. Wir lesen nirgendwo, dass ein Mensch auch nur alles richtig gemacht hat. Dass es einen Menschen gegeben hätte, der fehlerlos war, der richtig gewartet hat, wenn es das überhaupt geben kann. Ein Mensch, der richtig ausgeharrt hat, ohne zu fallen, ohne Fehler zu machen, ohne ins Wanken zu kommen. Und genauso ist es auch mit dem jüdischen Volk. Denn wir lesen tatsächlich, und das fand ich in der Vorbereitung so krass, und das will ich als Ermahnung, glaube ich, als Ermutigung und Ermahnung beides für uns mitnehmen und möchte euch einladen, das auch zu tun. Denn wir lesen, dass die Sterne ein Zeichen für den Bund waren und ein Zeichen für das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat. Aber irgendwann hat Israel angefangen, die Sterne anzubeten. Machst du also das Bild, das Gott dir gegeben hat, um an dem Versprechen festzuhalten, zum Versprechen selbst? Fängst du an, irgendwas schneller hervorbringen zu wollen, damit du etwas fühlst? Damit du das Gefühl hast, es wird Wirklichkeit. Da ist es doch. Wenn ich die Sterne anbete, das, was Gott ja damals mit der Verheißung in Verbindung gebracht hat, vielleicht klappt es dann. Vielleicht kommt es dann. Es ist die Frage, wie wir warten. Und immer wieder in den Propheten und gerade Jesaja in Kapitel 40 und 45, 49, immer wieder sagt er oder spricht er, wenn er Gottes Worte weitergibt, ihr sollt nicht die Sterne anbeten. Ich bin der einzige Gott. Kein einziger Götze hat diese Sterne machen und in den Himmel setzen können. Ich bin der einzige, der die Macht hatte, der sie erdacht hat, der sie ins Leben gerufen hat mit meinem Wort. Immer wieder sagt Gott, macht nicht das Bild zur Verheißung, sondern haltet daran fest, haltet an dem fest, was ich gesagt habe, und es soll eine Ermutigung sein. Und eines Tages ist es dann soweit. Eines Tages. Kommt dann dieser eine Stern am Himmel. Und es sind drei Nichtjuden, die vielleicht genug Abstand haben, weil sie nicht so lange warten mussten. Es sind drei Nichtjuden, die erkennen, dass da gerade etwas Großes passiert und die sich deshalb auf den Weg machen in dieses ferne Land namens Israel, in die Provinz, die römische Provinz Judäa. Es sind drei Nichtjuden, die Gottes Stimme hören, wenn auch nicht direkt, aber so doch in der Schöpfung. Und das Krasse ist, dass Gott sein Versprechen anders hält, als alle dachten. Denn nicht mit einem Mal erstrahlte der ganze Himmel mit Zehntausenden von riesigen Sternen, wie man vielleicht gedacht hätte bei dem Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat, sondern ein Stern. Es war die Erscheinung eines Sterns, die Weisen aus dem Morgenland, wie wir sagen, führen und sie nach Israel bringen. Denn wisst ihr, bevor Gott sein Versprechen erfüllen konnte, dass diese unzählbaren Sterne kommen, diese unzählbaren Sterne, die ja nur für die Nachkommen stehen, die ja nur ein Bild sind für die unzählbare Nachkommenschaft, die Abraham eines Tages haben sollte, bevor diese zahlreichen Nachkommen oder Sterne kommen könnten, musste ein Stern kommen. Es musste der eine Stern Jakobs kommen, der angekündigt wurde. Der eine Sarah, der eine Nachkomme Evas. Der neue Adam, der zweite Adam, wie Paulus sagt, der die Welt retten würde. Es musste der eine Nachkomme Abrahams kommen, der angekündigt wurde, der Löwe von Juda, das Lamm, das für uns ans Kreuz gehen würde. Und so wurden die Weisen in dieser Nacht, als sie dann endlich ankamen, wurden sie Zeugen, dass die Rettung Gottes endlich da war. Die Rettung eines Gottes, den sie noch gar nicht kannten, der sie aber genauso retten wollte wie Israel. Was also diese Geschichte, eigentlich würde ich gerne noch viel weiter gehen, denn es geht noch so spannend weiter. Weil Gott nämlich direkt danach die junge Familie nach Ägypten führt. Und auch das ist eigentlich genau das gleiche Bild, denn Gott führt nun den Retter zurück in das Land, wo sein Volk einmal unterdrückt wurde. Auch das ist eigentlich schon eine krasse Botschaft. Aber was dieser Bericht, diese Begebenheit, die wir jetzt heute durchgegangen sind, was sie uns sagen will, ist, dass es manchmal lange dauert, bis das Wahrheit Wirklichkeit wird, was Gott uns gegeben hat. Aber das heißt nicht, dass Gottes Wort an Kraft verliert. Es heißt nicht, dass das Warten umsonst ist. Es heißt auch nicht, dass wir in der Zwischenzeit dieses Wartens alleine wären, sondern Gott wird es immer nutzen. Gott hat einen Zeitpunkt für alles, was er in deinem Leben tun möchte. Er hat den richtigen Zeitpunkt, wann er eine Berufung in deinem Leben wahr werden lassen will. Er hat einen Zeitpunkt, wann er dich den nächsten Schritt führen möchte. Zum nächsten Beruf, zur nächsten Arbeit, zu den nächsten Freunden, in die nächste Beziehung, was auch immer bei dir vielleicht gerade ist. Gott hat einen Zeitpunkt. Und wir tun gut daran, darauf zu warten und nicht etwas zu erzwingen, was noch nicht ist. Und auch wenn es manchmal schwer ist, zu warten, ist es eine Chance, dein Vertrauen in Gott wachsen zu lassen. Es ist eine Chance, Gott näher zu kommen, mit ihm die Sterne zu bestaunen, die er dir zeigt, und zu sagen, okay, ich sehe das, was du mir geben willst. Und mit dir zusammen kann ich warten. Und tu in der Zwischenzeit das, was du tun willst. Bereite mich vor, bereite das Land vor, bereite das vor, wo du mich hinführen willst. Und bereite mich vor, damit ich die Person sein werde, die dann auch Frucht bringen kann. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal Verse lesen, die ich, glaube ich, vor 2 Wochen schon gelesen habe. Oder vor 3, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe es gerade auf dem Herzen. Und ich möchte unser Lobpreisteam einladen, schon mal nach vorn zu kommen. Und ich will dich einladen, dass du für dich jetzt einen Moment mit Gott alleine hast. Wo du vielleicht ganz ehrlich drüber nachdenkst, wo in deinem Leben musstest du schon warten und hast erlebt, dass Gott trotzdem durchgedrungen ist. Wo hat deine Familie warten müssen? Wo hat die Gemeinde warten müssen? Wo hast du warten müssen? Oder wo musst du vielleicht gerade eine Stille aushalten? Wo musst du vielleicht gerade darauf warten, dass das, was Gott ausgesprochen hat über deinem Leben, Wirklichkeit wird? Dass das, was Gott in dich hineingelegt hat an Potenzial, an Begabung, an Berufung, dass es einen Ort findet, wo es sich entfalten kann. Jesaja sagt uns das Wort Gottes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel wie der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und dem Brot und Brot dem Essenden. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Statt der Dornsträucher werden Wacholderbäume aufschießen und statt der Brennnesseln schießen Myrten auf. Und es wird dem Herrn zum Ruhm, zu einem ewigen Denkzeichen sein, das nicht ausgelöscht wird. Vater, du siehst die trockenen Stellen in unserem Leben. Du siehst das dürre Land, das wir gerade in unserem Leben haben, in ganz verschiedenen Situationen, im Herzen, in Gedanken, körperlich, in der Familie, in Berufung, in Arbeit, in Studium, in Schule, im Haus. Herr, du siehst, wo unsere dürren Orte sind und wo wir gerade absolut nicht sehen können, dass das, was du versprochen hast, Wirklichkeit wird. Aber in Jesu Namen spreche ich neues Leben aus über diesen Situationen. Ich spreche neues Leben aus, den Segen Gottes über dem dürren Land. Vater, ich bete, dass du die Ohren meiner Schwestern und Brüder öffnest für deine Stimme, dass sie dein Wort neu hören können, dass sie sich nicht nur auf das verlassen müssen, was sie mal gesehen haben, was sie mal von dir gehört haben, was sie mal von dir gelesen haben, was andere ihnen von dir gesagt haben, sondern dass sie selbst deine Stimme hören. Heiliger Geist, ich bete, dass du sprichst jetzt in diesem Moment. Ich bete, dass du Herzen offenlegst, dass du die Krusten wegbrichst, die darüber gewachsen sind, weil wir warten mussten, weil wir Angst hatten, weil unser Vertrauen in dich gebröckelt ist, weil wir verletzt wurden. Mach unser Herz weich. Gib uns ein Herz aus Fleisch, Herr. Lass deinen Geist einkehren und mach uns so weich, dass wir dein Wort wahrnehmen und empfangen können und dass wir dir neu vertrauen können. Auch wenn wir gerade vielleicht nicht sehen, was kommt. Herr, du siehst jetzt schon die Zukunft. Die Zukunft für jeden und jede einzelne von uns. Die Zukunft für diese Stadt, die Zukunft für diese Gemeinde. Die Zukunft für die Menschen, die wir lieben und die du uns anvertraut hast. Danke, Jesus, dass dein Wort nie vergeht. Selbst wenn Himmel und Erde vergehen, so bleibt dein Wort doch bestehen. Und darauf werfen wir uns. Darauf stehen wir. Und dieses Wort verkünden wir.